Ja, hallo Bernd. Schön, dass hallo. Wir wieder einen Interviewtermin haben. Wir haben ein Thema: Finanzsystem, Geldsystem und vor allen Dingen alternative Geldsysteme. Ich glaube, du wirst erst beginnen mit ein paar Worten zum bestehenden System, um dann zu den alternativen Systemen oder Veränderungen am bestehenden System zu kommen.
Ja. Ja, die Problematik des herrschenden Geldsystems habe ich ja auf vielen Videos ausführlich dargelegt und abgeleitet. Das soll heute jetzt nicht hier im Vordergrund stehen. Aber ich möchte einfach daran erinnern, dass es einige Punkte waren, einige Problempunkte, die ich sehe und woraus dann auch hervorgeht, dass an diesen Problempunkten gearbeitet werden muss. Also dass da Alternativen angedacht und dann, ja, wenn gut befunden, dann eben auch umgesetzt werden sollten. Das bezog sich einmal ganz allgemein auf die Problematik der herrschenden Geldsysteme. Da ist einmal die Dynamik und die langfristig destruktive Dynamik des Zinseszinses. Das ist zweitens die Problematik der bisherigen Art der Geldschöpfung, untergliedert in Geldschöpfung der Zentralbanken, und zweitens oder klein b Geldschöpfung durch private Geschäftsbanken, sogenannte Giralgeldschöpfung auch. Und ein dritter sehr problematischer Punkt ist die Verselbstständigung der Spekulation gegenüber der Realwirtschaft. Da wäre überall Alternativen zu diskutieren und darüber hinaus spezielle Aspekte zur Rolle des Dollars, des US-amerikanischen Dollar. Das Stichwort ist, Dollar ist zum Weltgeld geworden, hat insoweit einen doppelten Charakter, einerseits nationales Zahlungsmittel für die USA zu sein, daneben und darüber hinaus auch internationales Zahlungsmittel, internationale Liquidität oder eben Weltgeld zu sein. Und das hat verschiedene Phasen durchlaufen, Stichwort Bretton Woods System, bis es zusammenbrach 1973 und gleich darauf die Rolle des Petrodollar, die bis heute anhält und die viele Probleme hervorgetrieben hat. Das habe ich ausführlich in unserem letzten Interview thematisiert und problematisiert. Also auch da wäre dann zu fragen, gibt es Alternativen jetzt auf der Ebene eines Weltwährungssystems? Müssen überhaupt nationale Währungen oder eine davon gleichzeitig die Rolle eines internationalen Zahlungsmittels annehmen? Oder kann das ganz anders konstruiert werden? Oder ist sowas überhaupt erforderlich? Und dann bezogen auf den Petrodollar natürlich auch die Frage, ja, wie sehen denn da Alternativen aus und was ist da schon angedacht beziehungsweise dann auch schon auf den Weg gebracht oder zeichnet sich jetzt schon ab? Ja, das wären so die Punkte, wo dann eben auch die Diskussion um Alternativen anknüpfen könnte. Soll ich mal beginnen mit der Problematik des Zinssystems, der damit zusammenhängenden und langfristig destruktiven Dynamik, nämlich verbunden mit dem exponentiellen Wachstum. Über den Zinseszins ergibt sich ein exponentielles Wachstum, und zwar nicht nur für den einzelnen Geldanleger, sondern für die Summe der Geldanlagen. Exponentielles Wachstum, und das heißt ja Verdoppelung in bestimmten Zeiträumen. Also zum Beispiel bei 5% Zinseszinsen ergibt sich aus einer Geldanlage im Laufe von knapp 15 Jahren jeweils eine Verdoppelung und in den nächsten 15 Jahren wieder eine Verdoppelung. Und wenn man da diese Reihe mal beginnt aufzuzählen, wäre das also aus 1, aus einem Euro würden 2, danach aus 2 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 und da hört jetzt mein Kopfrechnen auf. Was darin sich andeutet, ist, dass dort eine ungeheure Beschleunigung eintritt im Anwachsen der Geldvermögen. Das wäre ja noch für die Geldanleger, für die Vermögenden irgendwo eine feine Sache. Allerdings, wenn man einmal die Erkenntnis gewonnen hat oder sich erarbeitet hat oder davon gehört und gelesen hat, dass den anwachsenden Geldvermögen spiegelbildlich anwachsende Schulden oder Verschuldung zugrunde liegen muss, dann wird es dramatisch. Das heißt ja, das ist dann ein krebsartiges Anwachsen der Verschuldung und das bringt mit sich, dass systembedingt immer mehr Schuldner zusammenbrechen müssen unter den wachsenden Schuldenlasten. Und dann haben sie vielleicht eben noch dingliche Sicherungen für die aufgenommenen Kredite bereitgestellt. Die verlieren sie dann. Das heißt, es ist im Grunde dann auch ein Prozess des Eigentumsverlustes und der Enteignung und des Absturzes ins Bodenlose und also in letztendlich tendenziell in Elend. Das hängt zusammen mit den Schulden, aber es heißt nicht, dass der Schuldner wirklich schuld ist, sondern wie gesagt, das System aus sich heraus auf Dauer und im Durchschnitt treibt das hervor, dass immer mehr Schuldner zusammenbrechen müssen und damit fallen ja die Forderungen aus, beziehungsweise lassen sich nicht mehr in der ursprünglichen Höhe eintreiben. Oftmals reichen dazu auch die dinglichen Sicherungen nicht mehr aus, weil sie sich dann mehr und mehr entwerten, wie etwa Grundstücke und Immobilien. Und dann gibt es Forderungsausfälle und die können dann auch sehr dramatisch werden. Und dann wissen wir ja aus der Finanzkrise 2008 und folgende, dass dann auf einmal der Staat oder die Gesellschaft in die Haftung, in die Bürgschaft genommen wird, also Stichwort Rettungsschirme, und die Staaten dann auch mehr und mehr finanziell überfordert werden mit entsprechenden weiterreichenden Konsequenzen. Das ist alles sehr dramatisch, sehr merkwürdig ist, dass man von dieser Dramatik und von dieser Dynamik normalerweise in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium überhaupt nichts erfährt. Dieses Thema ist immer noch auch in den Wirtschaftswissenschaften weitestgehend tabu. Ich spreche da von einem Zinstabu. Und das sind ja Erkenntnisse, die gar nicht so neu sind. Ich selber bin erst nach Jahrzehnten meines Studiums in Wirtschaftswissenschaft und dann meiner Assistenten- und Professorentätigkeit auf diese Problematik aufmerksam geworden oder besser gesagt hingewiesen worden. Das war seinerzeit von Margaret Kennedy, die ihrerseits zwar Prof war, aber nicht in Wirtschaftswissenschaft, also in Städteplanung. Und gleichwohl hat sie sich intensiv mit dem Geldsystem, auch mit der Zinsproblematik beschäftigt und mich vor Jahrzehnten dann darauf aufmerksam gemacht auf einen Autor, der mir nicht viel sagte, Silvio Gesell, aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts schon, und auch auf ein Buch, Die natürliche Wirtschaftsordnung. Das habe ich hier mal mit aufgereiht. Die natürliche Wirtschaftsordnung. Und darin wird unter anderem und sehr ausführlich eben eingegangen auf diese Problematik des Zinses und er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, ob es denn Alternativen gibt oder ob man das einfach wie eine Gegebenheit hinnehmen müsse. Und dann gab es eine Broschüre von Margaret Kennedy oder ein kleineres Buch, Geld ohne Zinsen und Inflation, ein Tauschmittel, das jedem dient. Das ist jetzt auch schon eine ganze Reihe von Jahren, also bestimmt 2 Jahrzehnte oder noch mehr her, dass das erschienen ist in der Erstauflage. Mal gucken. Das ist hier schon die dritte Auflage 1996, also die erste dann irgendwo Anfang der 90er Jahre. Und ich hatte dann auch an mehreren Workshops, man könnte sagen Zukunftswerkstätten, teilgenommen, die Margaret Kennedy in Steierberg, also in dieser spirituell orientierten und ökologisch orientierten Lebensgemeinschaft, in diesem Lebensgarten Steierberg, angeboten hatte. Und hatte mir dann auch mein Forschungssemester genommen, um mich mit diesen Themen ausführlicher zu beschäftigen. Und habe dabei gemerkt, da kommen noch eine ganze Reihe Aspekte in Bezug auf das Geldsystem auf mich zu, die ich bis dahin nicht gesehen hatte, jedenfalls nicht als Problem gesehen hatte. Nun, daraus wurde dann auch entsprechend meine veränderte Lehrtätigkeit, also dass ich solche Fragestellungen, solche Inhalte dann auch in meine Lehrveranstaltungen eingebracht habe. Irgendwann ist dann auch ein Buch daraus entstanden, geschrieben übrigens unter südlicher Sonne auf der Insel, der griechischen Insel Paros, am Strand, nicht in irgendeinem Büro oder in der Bibliothek, sondern unter freiem Himmel. Ich hatte den Eindruck, die Götter sind mir wohl gesonnen, also es floss nur so aus meiner Feder heraus. Nicht, dass das jetzt spirituelle Inspirationen inhaltlich gewesen wären, das hatte ich mir alles nach und nach erarbeitet. Aber der Gedankenfluss ging wunderbar dann aufs Papier. Übrigens kam mir da sehr zugute, dass ich vorher schon Stenografie und Eilschrift gelernt hatte, also ganz verkürzte Eilschrift, sodass keine Verzögerung bei mir auftritt zwischen der Entwicklung von Gedanken und dem zu Papier bringen. Ja, daraus ist dann geworden dieses Buch, das ist immer noch im Buchhandel. Gerade vor einer Woche hat es der Metropolis Verlag in der, ich weiß nicht wie vielten Auflage, übernommen. Das waren vorher mindestens 10 Auflagen. Jetzt hier die neueste, aber inhaltlich unveränderte Auflage, Der Nebel um das Geld. Vielleicht um es kurz anzudeuten, hier ist bildlich, symbolisch mehr dargestellt, das Geld als etwas an sich Positives, also wie eine Sonne eben für uns in der Regel auch was Positives bedeutet, jedenfalls in unseren Breiten. Dann aber hier hinter dieser Wolke, hinter diesem Nebel, der Zins. Und die beiden sind im herrschenden Geldsystem scheinbar untrennbar miteinander verknüpft. Aber daraus, aus dieser Verknüpfung, ergeben sich Krisen der Wirtschaft, der Umwelt, der Gesellschaft, des Staates und der Dritten Welt. Ja, soweit zur Entstehungsgeschichte dieses Buches. Ich kam dann auch auf Bernard Lieter, über Margaret Kennedy auch. Bernard Lieter war lange Jahre bei der belgischen Zentralbank in führender Funktion. Er hatte auch an dem Vorläufer des Euro, dem sogenannten EQ, einer Verrechnungseinheit innerhalb Europas unter den Zentralbanken, wesentlich mitgearbeitet. Er ist dann übrigens auch über Margaret Kennedy angeregt, in Zweifel geraten, ob der Sinnhaftigkeit, ob der Funktionsfähigkeit und Funktionsgerechtigkeit des bestehenden Geldsystems, und hat dann diese Funktion aufgegeben. Er ist später dann sogar noch in die private Finanzwelt eingestiegen, also in einen der führenden Hedgefonds, auch in wesentlicher Funktion war er tätig, hat da auch mitbekommen, wie sich Finanzmassen bewegen lassen, Spekulationsblasen sich ergeben können, auch platzen können und eigentlich irgendwann auch platzen müssen, und hat selber meines Wissens dabei auch noch viel Geld verloren. Aber das war für ihn wohl sehr lehrreich, denn das war dann der letzte Anstoß, um mit seinen Kenntnisse und seinen kritischen Einsichten über das Geldsystem an die Öffentlichkeit zu gehen. Daraus sind 2 Bücher, also mindestens erst einmal 2 geworden. Bernard Lieter, Das Geld der Zukunft, Lietaire schreibt er sich, Lietar spricht sich's, glaube ich, aus. Und noch ein weiteres Mysterium Geld. Und schließlich haben dann auch die beiden, also Margaret Kennedy und Bernard Lietaar, gemeinsam noch ein Buch rausgebracht in Bezug auf mögliche Alternativen, und zwar in Form von sogenannten Regionalwährungen. Neue Wege zu nachhaltigem Wohlstand. Margaret Kennedy ist leider vor kurzem verstorben, viel zu früh. Sie hat so viele Menschen inspiriert mit ihren Erkenntnissen und Gedanken zur Problematik des Geldsystems und zu Möglichkeiten von Alternativen. Ja, die lasse ich jetzt erstmal weg, da komme ich nachher drauf. Jedenfalls, Moment, ein Buch wird mir wichtig werden hier. Das wäre auch in dem Zusammenhang zu nennen, nämlich in diesem Zusammenhang der Aufarbeitung von Silvio Gesells Werk. Das ist ja eine Richtung, eine Bewegung, die nennt sich Freiwirtschaftsbewegung. Auch im Zusammenhang damit, dass dort die Möglichkeit eines Geldes ohne Zins angedacht wurde. Jedenfalls ohne Zinseszins. Also frei Geld, frei von Zins, und damit würde auch die Gesellschaft und die Wirtschaft befreit von den destruktiven Tendenzen, die der Zinseszins eben langfristig mit sich bringt. Also innerhalb dieser Freiwirtschaftsbewegung gab es Jahrzehnte nach Silvio Gesell den Karl Walker. Karl Walker mit diesem Buch, das ist später hier neu aufgelegt worden, also der Umschlag ist nicht das Original gewesen, aber der Titel war im Original genau so, nämlich Das Geld in der Geschichte. Und das ist höchst interessant, das war für mich eine sehr anregende Lektüre, zu erfahren, dass es eben nicht immer in der Geschichte ein mit Zins verbundenes Geld gegeben hat. Geld ja, aber nicht mit Zins verknüpft. Und das ist zwar einige Zeit her, aber die Aufarbeitung dieser Phase ist höchst interessant und aufschlussreich, und vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein, will es aber in Zusammenhang mit der Theorie von Silvio Gesell stellen. Silvio Gesell hatte ja die Sichtweise entwickelt, dass dieses Zinsnehmen, also von Seiten der Geldanleger gegenüber denen, die einen Kredit aufnehmen, die sich verschulden, dass dieses Zinsnehmen damit zusammenhängt, dass das Geld sich von anderen Waren grundlegend unterscheidet. Während Warenanbieter, Warenproduzenten möglichst bald ihre Waren verkaufen und absetzen wollen, um darüber die Rückflüsse an Geld zu bekommen, insbesondere wenn die Waren verderblich sind, kann derjenige, der in der damaligen Form noch in Form von Goldmünzen Geld übrig hatte, also nach Bezahlung seiner Konsumausgaben, der kann dieses Geld eigentlich fast beliebig lange zurückhalten, weil das Geld nicht verdirbt, gerade in Form von Gold, Goldmünzen. Und dieses Zurückhalten würde dann dem Wirtschaftskreislauf, wo wir heute von Realwirtschaft sprechen, Teile des Geldes, also damals der Goldmünzen, entziehen und damit den Fluss des Geldes in der Realwirtschaft beeinträchtigen. Und wenn das Geld weniger fließt, kann auch nur weniger Nachfrage entfaltet werden nach Sozialprodukt. Und das bedeutet aus der Sicht der Anbieter, die bekommen Schwierigkeiten mit dem Absatz ihrer Produkte, Und daraus ergeben sich Absatzkrisen, daraus ergeben sich mehr oder weniger Schwierigkeiten der Unternehmen bis hin zum Konkurs oder Bankrott oder Pleite oder wie immer das genannt wird, heute Insolvenz. Und das hat dann Kettenreaktionen, dann brechen Arbeitsplätze weg, dann haben die davon Betroffenen weniger Lohn oder Einkommen. Und gerade dort, wo es noch keinen Sozialstaat gab, der da irgendwas aufgefangen hat mit Sozialprogrammen, hat das sich gravierend ausgewirkt. Die Massenkaufkraft ging zurück, das hat andere Branchen erfasst und immer mehr in die Krise getrieben. Die Krise hat sich immer weiter ausgeweitet. Warum? Weil der Fluss des Geldes beeinträchtigt war. Eben durch diejenigen, die Geld übrig hatten und es zurückhalten konnten und auf bessere Zeiten bzw. auf bessere Bedingungen warten konnten, um noch mehr Geld rauszuholen. Und daraus entstand ja seine Idee, es sei doch sinnvoll, dieses Geld auf andere Weise in Fluss zu halten, als jetzt es zu locken mit immer mehr Zinsen, die der Schuldner zahlt, weil das, wie ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, langfristig sich eben in vieler Hinsicht krisenhaft auswirkt. Also die Frage war, gibt es anstelle dieses ja in vieler Hinsicht destruktiven Zinses nicht ein anderes Mittel der Geldumlaufsicherung, was nicht destruktiv ist oder was konstruktiv ist, also mit zur wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt. Das war so der Grundgedanke von Gesell. Wie könnte ein Geldsystem so konstruiert werden oder wie könnte in ein Geldsystem ein bestimmter Regulator eingebaut werden, der nicht die destruktiven Wirkungen des Zinses mit sich bringt, aber gleichwohl das Geld in Umlauf hält oder in den Umlauf bringt oder in den Umlauf treibt, also in den Wirtschaftskreislauf.
Kann ich da eine Zwischenfrage zu stellen?
Ja.
Ich meine, dass Geld als Aufbewahrungsmittel von Wert benutzt wird, hat ja auch irgendwo seinen Sinn, weil die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Menschen, denen liegt es, was sie bekommen, direkt weiterzugeben. Aber es gibt andere Menschen, die neigen mehr dazu, Reserven anzusammeln. Also, und den Menschen sollte man ja auch die Möglichkeit geben, dass sie Reserven ansammeln, die auch stabil sind. Wenn Geld nicht als Schulden in die Welt kommt, sondern so geschaffen wird, ohne dass Schulden entstehen, und das Geld, was jetzt gehortet wird, was im Moment nicht im Kreislauf ist, kann man nicht einfach dafür mehr Geld schaffen, sodass keine Beeinträchtigung des Geldkreislaufes besteht.
Das ist prinzipiell denkbar. Dann sind wir bei dem Thema Geldschöpfung. Wer hat die Kompetenz der Geldschöpfung? Daraus, also aus der Art und Weise, wie Geld geschöpft wird im bestehenden Geldsystem, ergeben sich zusätzliche Probleme. Das heißt also, man will ein Problem lösen, indem man letztendlich andere Probleme schafft. Und das ist auch nicht so funktionsgerecht. Ich will erstmal noch den Gedanken von Gesell seinerzeit da ein Stück weiter skizzieren. Er hatte sich gedacht, wenn man dieses Geld, was ein Teil der Wirtschaftsteilnehmer dem Wirtschaftskreislauf entzieht, und zwar aus individuell verständlichen Gründen, wenn man das mit einer Umlaufgebühr oder einem Umlaufantrieb ausstattet, dann könnte es wieder in den Kreislauf gezogen werden. Also wenn sich dieses Geld um einen gewissen Prozentsatz entwertet, und zwar umso mehr, je länger es dem Kreislauf entzogen wird, dann könnte doch Sorge dafür getragen werden, dass dieses Geld, also um dieser Gebühr zu entgehen, dann doch in den Kreislauf, an den Kapitalmarkt gebracht wird und dann weiter fließen kann von dort aus. Das war ja erstmal nur eine Idee. Und Gesell schwebte eigentlich vor, das irgendwann mal zu verankern in den nationalen Geldsystemen, wenn nicht gar in internationalen Währungssystemen. Und dazu ist es nicht gekommen, aber es ist immerhin Anfang der 30er Jahre unter Bezug auf die Ideen von Gesell dazu gekommen, dass man auf regionaler Ebene eine solche Umlaufsicherungsgebühr installiert hat. Also man hat ein regionales Geld geschaffen. Das war das markanteste Beispiel dafür war seinerzeit die Stadt Wörgl in Österreich. Der Bürgermeister Unterguggenberger hat sich überzeugen lassen von der Argumentation von Gesell in der Notsituation damals von Weltwirtschaftskrise, die immer mehr um sich griff, hat er einfach den Mut gehabt zu sagen, lassen wir es doch mal versuchen. Daraus ist dann ein alternatives Geldsystem entstanden, was so interessant ist, dass man hier ein ganzes dickes Buch davon damit füllen kann. Das ist hier Wolfgang Bröhr. Der Begriff Schwundgeld, der geht auf Gesell zurück, aber ich finde den sehr unglücklich. Da hat er sich eigentlich begrifflich vergriffen, weil das negative Assoziationen weckt. Oh, um Gottes Willen, jetzt schwindet das Geld oder der Geldwert. Ich halte es für sinnvoller, dort unbelastetere Begriffe zu verwenden, also etwa ein Geldsystem mit Umlaufantrieb, ja, mit einem Umlaufantrieb und zwar einem konstruktiven Umlaufantrieb. Ja, also diese Idee wurde in Wörgl aufgegriffen. Man hat das dann zwar nicht Geld genannt, man hat das dann Arbeitswertscheine genannt, aber faktisch waren das hier Scheine, auf denen 12 Felder waren für 12 Monate des Jahres. Und das bedeutete, die Spielregel dabei beinhaltete, für die abgelaufenen Monate mussten hier Wertmarken aufgeklebt werden und erst wenn die Felder alle aufgefüllt waren mit diesen Wertmarken, dann galt dieses Geld. Also wenn man damit in den Laden ging, hat jeder geguckt, an der Kasse wurde geguckt, sind die Felder aufgefüllt? Okay. Und wenn nicht, mussten sie aufgefüllt werden und das kostete eben was. Und das waren dann jeweils 1% dessen, was hier an Zahl drauf stand. Also sagen wir mal bei 100 solcher Währungen wäre das eben jeweils eine Marke im Wert von 1 und das ganze Jahr aufsummiert dann eben 12%. Ja, die Spielregeln waren einfach genug, um sie der Bevölkerung auch plausibel zu machen. Und es kam dort, also neben der offiziellen Währung des österreichischen Schilling, kam dort dann diese Regionalwährung auf den Weg und wirkte ganz in dem Sinn, wie Gesell das vorausgesagt hatte, aber nicht, weil er ein Prophet war, sondern aufgrund funktionellen Denkens in den Funktionen wirtschaftlicher Abläufe. Und es entwickelte sich dadurch also, wo vorher die Nachfrage mehr oder weniger weggebrochen war und Nachfragemangel und Absatzkrisen und so weiter entstanden, entwickelte sich eine Steigerung der Nachfrage. Es entwickelte sich dann sogar die Tendenz, dass die Bürger die Gemeindesteuer lieber heute als morgen oder übermorgen bezahlten. Also die Gemeindekasse füllte sich auf erstaunliche Weise viel besser an, als das vorher der Fall war. Und es gab dann auch eine Weiterleitung dieser Gelder an diejenigen Unternehmen, die oder vielleicht auch Haushalte, aber vor allen Dingen Unternehmen, die Kredite aufnehmen wollten. Und darüber kamen Investitionen wieder verstärkt zustande. Es kamen auch öffentliche Investitionen in Gang. Es wurden wieder Brücken gebaut oder saniert und Straßen und dergleichen. Also das, was wir Infrastruktur nennen im Verkehrsbereich. Und Dadurch entwickelte sich ein Aufblühen, eine regionale Wirtschaftsblüte, die so unglaublich war, weil ringsum alles immer mehr wegbrach und zusammenbrach. Und da sprach man dann eben vom Wunder von Wörgl. Wunder von Wörgl, was sogar Interesse weckte weit über die Landesgrenzen von Österreich hinaus, bis hin in die Vereinigten Staaten. Dort weckte es das Interesse und die Neugier eines damals schon weltberühmten Geldtheoretikers, nämlich Irving Fisher. Auch von ihm habe ich hier ein Buch, Irving Fisher. Inhaltlich komme ich da nachher nochmal drauf zurück. Der schickte sogar einen seiner Assistenten dann nach Wörgl, damit er an Ort und Stelle beobachten und studieren und auswerten kann, was da eigentlich dem sogenannten Wunder von Wörgl zugrunde lag. Und Irving Fisher setzte sich auch sehr stark dann Anfang der 30er, also das war ja 1932, setzte er sich in den USA dafür ein, auch auf höherer Ebene, also der muss auch Kontakte gehabt haben zum Finanzminister und indirekt dadurch auch zu Roosevelt. Also er setzte sich dafür ein, dass in den USA entsprechende Formen von Alternativwährung, Regionalwährung, auf den Weg gebracht werden sollten. Und die bildeten sich ohnehin und nannten sich in den USA Stamp-Scrip-Bewegung. Stamp ist die Briefmarke. Und das knüpfte sich ja an daran, dass diese Marken, diese Wertmarken, die dann auf die Geldscheine geklebt wurden, erinnerten mindestens an Briefmarken. Ja, da entwickelte sich dort also nicht nur auf kommunaler Ebene, zum Teil bis hin zu bundesstaatlicher Ebene, entwickelten sich Initiativen und zum Teil schon Formen alternativer Währungen, zum Teil waren sie noch in der Planung und bis hin zum Bundesstaat Oregon, da war in der Diskussion die Einführung einer regional, also einer bundesstaatlichen Alternativwährung. Das sind alles Entwicklungen, über die ich in meinem Studium nie was erfahren habe. Ich erinnere mich, ich war außerhalb meines Studiums mal in den Semesterferien bei einem Repetitor, der mir die Volkswirtschaftslehre sehr viel näher gebracht hat als seinerzeit die Profs und Assistenten an der Universität Bonn. Das war ein Albert Scheibler, der füllte mit seinen Nachhilfestunden, wenn man so will, einen ganzen Kinosaal. Und da tauchte auch mal der Name Silvio Gesell auf. Aber weil der sonst nie nirgendwo mir begegnet war, habe ich das damals auch überhaupt nicht aufgegriffen und weiterverfolgt. Es ist mir erst viel später dann nochmal in Erinnerung gekommen, da war doch irgendwo war doch der Name schon mal aufgetaucht. Und das war in dem Zusammenhang. Ansonsten an den Unis weitestgehend oder fast durchweg Schweigen im Walde, also bezogen auf Silvio Gesell, bezogen auf die Zinskritik, bezogen auf die Ideen zu Alternativen dazu und sogar bezogen auf schon realisierte Modelle, also wie Wörgl und wie die Stamp-Scrip-Bewegung in den USA. Das ist schon merkwürdig, dass so eine wichtige Frage und auch so, ja doch vielleicht zukunftsweisende Modelle, dass die an den Universitäten im Bereich Wirtschaftswissenschaften nicht gelehrt werden. Schweigen nicht im Wald, sondern an den Unis. Und das ist dann leider nicht der einzige blinde Fleck in den Wirtschaftstheorien. Ich habe dann ein ganzes Buch daraus gemacht. Später, das war 2001, auch wieder unter südlicher Sonne, die blinden Flecken der Ökonomie, Das ist sogar zeitweise ein Bestseller geworden, also mit Zuspitzung der Weltfinanzkrise. Auch der Nebel um das Geld ist ja bis heute eigentlich im Buchhandel. Und ein Longseller mindestens. Die blinden Flecken der Ökonomie, da habe ich mir erlaubt, in die, sagen wir mal, Ahnenreihe bedeutender Ökonomen, also angefangen bei Adam Smith und sogar noch ein Stückchen vorher, dann über Marx, dann über die Neoklassik, dann kam zeitlich Silvio Gesell. Habe ich mir erlaubt, den auch hier mit in das Buch aufzunehmen, also in groben Zügen seine Sichtweise anzudeuten. Dann kam Keynes. Keynes hat übrigens den Gesell sehr gewürdigt, auch öffentlich. Aber das hat nicht dazu geführt, dass der Gesell aufgenommen worden wäre in die akademischen Studiengänge. Und dann dieser Anti-Keynesianismus, der sich ja dann ab den 70er, also spätestens dann in den 80er Jahren entwickelte, unter dem Begriff Monetarismus zunächst, Milton Friedman, Chicago-Schule und dann mehr und mehr unter dem Begriff Neoliberalismus gelaufen ist und als solche bezeichnet wurde. Das ist ein Durchgang durch diese markanten Wirtschaftstheorien, die alle in gewisser Hinsicht wirklich auch interessante Sichtweisen, interessante Erkenntnisse gewonnen haben. Ich spreche davon bildlich jetzt von Perlen. Da sind jeweils Perlen drin. Und die kann man ja auch da rausschälen, die kann man auch an einer Perlenkette dann aufreihen und zusammentragen und miteinander verbinden, anstatt dass man immer nur die Ansätze gegeneinander ausspielt. Und als ich dann diese Gedanken von Gesell oder seinen Ansatz hier mit aufgenommen habe in diese Ahnenreihe in Anführungsstrichen, hat mir das zum Teil durchaus unangenehme Reaktionen beschert. Ich will es nochmal kurz erwähnen. Es gab dann einige Jahre drauf ein Pamphlet von einem Hermann Lührs, Sozialwissenschaftler nennt er sich, und der hat dann einen Artikel nicht einmal veröffentlicht, sondern sozusagen hinter den Kulissen zirkulieren lassen, lange Zeit erstmal, nämlich die blinden Flecken der Ökonomie von Bernd Senf und ihr chiffrierter Gehalt. Chiffriert heißt ja verschlüsselt. Und was ist da drinnen verschlüsselt? Antisemitismus. Struktureller Antisemitismus wäre da drin verschlüsselt. Das habe ich als so eine ungeheuerliche Unterstellung empfunden und habe mich auch öffentlich dazu geäußert, nämlich in meinem Artikel, den kann man auch im Internet noch finden, Bernd Senf, denunzieren statt argumentieren, die irrationale Abwehr der Zinskritik. Und dieses Pamphlet hat Konsequenzen gehabt. Es hat dazu geführt, dass der Verlag, der dieses Buch in erster Auflage oder in den ersten drei Auflagen schon rausgebracht hatte, der Deutsche Taschenbuchverlag, keine weitere Auflage mehr vornahm, mir sogar die Restbestände sofort kostenlos zurückschickte und ohne jede Erläuterung. Also es würde sich nicht mehr so verkaufen und erstaunlicherweise wurde es danach zum Bestseller, als es dann der Gauke Verlag übernahm und aus Gründen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, hat Gauke nach und nach die Bücher aus seinem Programm dann anderen Verlagen übertragen und das ist eben gerade jetzt geschehen, jetzt hat es der Metropolis Verlag. Ja, diese ungeheuerliche Behauptung, wenn man sich kritisch auseinandersetzt, in dem Fall mit dem Zinssystem und auch eben würdigend erwähnt, aber nicht blindgläubig, sondern nur würdigend erwähnt, da gab es mal einen Silvio Gesell, der ist viel zu sehr in Vergessenheit geraten, den sollte man sich mal mindestens historisch nochmal angucken und dann gucken, wie kann man das auf die Gegenwart und zukünftige Entwicklung vielleicht weiterentwickeln und aktualisieren. Dass das schon mit solchen üblen Abstempelungen versehen wird. Und der Verlag ist eingeknickt, schlicht und einfach eingeknickt. Und die IG Metall übrigens auch, wo ich vorher viele Jahre lang als Referent eingeladen worden war, also um Betriebsräte und um Referenten, Bildungsreferenten in der IG Metall sozusagen mit gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen und Theorien vertraut zu machen. Die haben mich dann ausgeladen von dem nächsten Ereignis und nie wieder eingeladen. Das sind unübersehbare Resultate dieser üblen Diffamierung und Abstempelung. Das wollte ich nur mal hier im Zusammenhang bringen. Es ist leider immer noch schwer, in dieser Gesellschaft, auch in der Wirtschaftswissenschaft, diese Themen einfach nur sachlich zu diskutieren. Es werden dann eben zuweilen heftige Angriffe geführt. Ja, also dieser Sylvio Gesell hat Anregungen gegeben. Das heißt nicht, dass er über jede Kritik erhaben ist, und auch die Bewegung, die sich an ihm orientiert, ist auch nicht über jede Kritik erhaben. Da habe ich auch etliche Fragen, auch in dem Buch übrigens schon formuliert, die für mich offen waren und die es gilt weiter zu diskutieren. Also bloß kein Dogmatismus, bloß jetzt auch nicht den Gesell auf irgendeinen Sockel heben und sozusagen ihm dann nur noch blindlings folgen und ja und so weiter. Aber aufarbeiten und sehen, was sind dort sozusagen für anregende Gedanken, Erkenntnisse und Hinweise drin enthalten und wie lassen die sich vielleicht verbinden mit anderen, auch weiterführenden Gedanken. Das ist jedenfalls so meine Art des Vorgehens und deswegen ist es auch unpassend zu sagen, ich wäre ein Gesellianer. So gesehen bin ich ein Klassiker, weil ich den Adam Smith auch erstmal gewürdigt habe. Für seine Zeit waren das damals ja auch umwälzende Gedanken. Aber er hatte seine blinden Flecken. Und so mit den anderen. Auch Marx hat tiefe Einsichten in Struktur und Dynamik des Kapitalismus, seiner historischen Entstehung gewonnen. Aber in Bezug auf die Problematik des Geldsystems ist aus seinem Ansatz nicht viel zu holen. Ganz im Gegensatz, da sind ein paar Denkblockierungen daraus hervorgegangen, dass man sich mit dem Geld nicht groß näher beschäftigen müsse, das sei ein Medium der Zirkulation von Waren und der Hauptkonflikt oder der Konflikt läge aber im Bereich der Produktion und des Konflikts dort zwischen Lohnarbeit und Kapital. Was ich ja gar nicht leugne, da habe ich auch viel gelernt. Aber es ist ein blinder Fleck, ich nenne das dann den monetären blinden Fleck. In der marxischen Theorie, was man ihm selber gar nicht mehr übel nehmen kann, aber den Marxisten Jahrzehnte oder mehr als ein Jahrhundert danach, die sich immer noch und ihren Blick insoweit immer noch verengen und dann immer noch denen, die sich mit dem Geldsystem kritisch beschäftigen, ja, mehr oder weniger unpassende Stempel aufdrücken. Damit habe ich dann schon meine Probleme. Ja, interessant ist, dass diese Geldsysteme, wo der Zins eben nicht mehr die Rolle spielt, wie im herrschenden Geldsystem, dass es die auch in der Geschichte, also in der weiter zurückliegenden Geschichte, gegeben hat. Und da komme ich jetzt nochmal auf dieses Buch von Karl Walker, Das Geld in der Geschichte. Das ist ein weit gespannter Bogen, also durch einige tausend Jahre. Aber ein langes Kapitel bezieht sich auf die Rolle des Geldes und des Geldsystems in Mitteleuropa Und zwar zur Zeit des sogenannten blühenden Hochmittelalters. Da habe ich auch noch nichts von gehört gehabt bis dahin. Blühendes Hochmittelalter. Mittelalter, da fällt einem doch vor allen Dingen immer ein, das finstere Mittelalter. Und dann kam die Neuzeit. Und dann kam die Aufklärung und so weiter. Ja, das ist aber nicht die ganze Wahrheit. Es gab Phasen von ungefähr 300 Jahren in Mitteleuropa mit erstaunlicher Wirtschaftsblüte, mit erstaunlicher kultureller Blüte, mit erstaunlicher Freizügigkeit in der sinnlichen Entfaltung der Menschen. Und zwar nicht nur in den Oberschichten, die haben sich ja immer mal gut gehen lassen und hin und wieder sind sie auch mächtig über die Stränge geschlagen. Nein, bis in die einfache Bevölkerung hinein gab es eine für uns heute fast unvorstellbare Freizügigkeit, auch erotische Freizügigkeit, in vieler Hinsicht die Entfaltung und die Zelebrierung geradezu der Sinne und der Sinnesfreuden. Das war aber keine Dekadenz, wo die Gesellschaft dann also nur noch sich darin aufgehalten hätte, was weiß ich, in Völlerei und Sauferei und Hurerei und sonst was. Nein, es war einfach eine ungewöhnlich und für uns heute schwer vorstellbare Entfaltung der Sinne und der Sinnlichkeit. 1050 bis 1350, das ging natürlich nicht genau zum Neujahrstag des einen Jahres los und hörte zum Silvester des anderen Jahres auf. Das sind ja Entwicklungen, die sich allmählich ihren Weg bahnen und gebahnt haben. Und dann allerdings ein relativ jähes Ende oder einen jähen Umschlag erfahren haben in finstere Zeiten, in finsterste Zeiten, nicht nur von Wirtschaftskrise, vor dem Hintergrund dann der Wirtschaftskrise auch Ausbreitung der Pest und. Da komme ich vielleicht nachher kurz drauf zu sprechen. Aber dass es solche Phasen gegeben hat von wirtschaftlicher, kultureller, sinnlicher Blüte, ist in unseren Geschichtsbüchern in der Regel nicht thematisiert. Da haben wir schon wieder etwas. Warum ist das kollektiv verdrängt worden? Und der Karl Walker ist da schon auf Spuren gekommen. Silvio Gesell hatte auch ein paar Hinweise in der Richtung schon. Und Karl Walker hat auch verwiesen auf andere, weitere Literaturquellen, unter anderem auf einen Eduard Fuchs, der hat mir bis dahin auch nichts gesagt. Das ist ein sechsbändiges Werk, im Original hier in DIN A4, der war Kunstsammler, der hat also Gemälde eben auch gesammelt und zusammengestellt und zeitlich geordnet und kam aus dem Staunen nicht mehr raus, als er gesehen hat, wie freizügig mindestens diese Menschen dargestellt waren, haben die sich sozusagen dann nur mehr oder weniger auch entblößt oder zum Beispiel auch die Frauen ihre Brüste entblößt, nur im Atelier des Malers oder gehörte das einfach damals zum gesellschaftlichen Leben dazu. Also kurzum, der ist neugierig geworden und hat dann die Geschichte dieser Freizügigkeit genauer studiert und ist auch darauf gekommen, das sind mehrere hundert Jahre gewesen. Eduard Fuchs, Illustrierte Sittengeschichte. Hier habe ich gerade mal Band 3, Die galante Zeit. Das ist eine Lektüre, als ich darauf dann später mal verwiesen wurde, von Ottmar Lattorf bin ich da angeregt worden, mich da mal näher mit zu beschäftigen. Diese Lektüre und auch diese Bilder in dem zeitlichen Zusammenhang, die sind einfach unglaublich, weil sie zu dem Geschichtsbild, was ich gelernt hatte, und ich denke viele andere auch, die eine oder andere ähnliche Art gelernt haben, überhaupt nichts zu tun hat. Es ist so anders und es ist verdrängt, kollektiv verdrängt, verschwiegen, verheimlicht und durch Eduard Fuchs, also als Kunstsammler, damals wieder ausgegraben worden. Und man kommt, wie gesagt, oder ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus.
Welches Geldsystem ging mit dem einher?
Das war das Geldsystem der sogenannten Brakteaden. Das heißt jetzt nicht, dass nur das andere Geldsystem die Ursache war für diese Wirtschafts- und kulturelle Blüte und so weiter. Aber es dürfte einen wesentlichen Anteil gehabt haben. Es mögen noch andere Faktoren dazugekommen sein. Es war ein ungewöhnlich günstiges, also relativ warmes Klima. Es gab ein paar Fortschritte in der Produktivität, in der Landwirtschaft. Also die Ernten fielen dadurch größer aus und besser aus und so weiter. Aber dieses Geldsystem, was übrigens von Eduard Fuchs nicht erwähnt wird, den Blick hat er nicht gesehen und auch nicht gekannt. Dieses Geldsystem scheint eine erhebliche Rolle gespielt zu haben und das sieht auch der Karl Walker da in seinem Buch so. Er ist also auch auf den Eduard Fuchs gestoßen. Übrigens in den 50er Jahren hat Karl Walker dieses Buch veröffentlicht und da war in Deutschland ja nun mal gerade hier Wirtschaftswunder und Wiederaufbau. Da hat sich kaum jemand dafür interessiert. Kaum jemand. Das war in der Zeit ja unpassend und ist dann in Vergessenheit geraten. Und erst in der Freiwirtschaftsbewegung ist es wieder ausgegraben worden und dann eben auch verlegt worden in der Neuauflage. Ja, was war das für ein Geldsystem? Brakteaden kommt ja also von Brechen. Es waren Münzen, es waren Metallmünzen damals, das Geld. Und diese Münzen wurden ja als Privileg eigentlich vom Kaiser geprägt, aber der hat das nicht selber gemacht, sondern der hat sozusagen Lizenzen zum Münzprägen an Bischöfe und an Landesherren weitergegeben und die haben dann oftmals, also entweder das Bildnis des Kaisers, aber später dann auch ihr eigenes Porträt einprägen lassen in diese Metallmünzen. Und die waren in dieser Zeit aber so dünn, dass sie nicht von beiden, also unterschiedlich auf den beiden Seiten geprägt waren, sondern einmal wurde geprägt und dann wölbte sich das hier nach innen und auf der Rückseite nach außen. Die Ränder, wenn das Geld zirkulierte, von Hand zu Hand ging, Taler, Taler, du musst wandern, von der einen Hand zur anderen, oder der Rubel muss rollen, das sind ja alles so Volksweisheiten auch. Wenn diese Brakteaden also viel benutzt wurden, das kennt man ja hier in ähnlicher Weise bei den Geldscheinen, ja, wenn die viel benutzt werden, nutzen die sich ab. Manchmal zerreißen sie da sogar an der Ecke oder an der Falte. Bei den Münzen war es einfach so, dass die von den Rändern nach und nach wegbrachen. Daher kommt wohl auch dieser Name Brakteaden. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum sich die Münzfachleute, also die jetzt hier historische Münzsammlungen haben und in den Museen auch, und da gibt es ja auch ganze Börsen, wo sowas gehandelt wird, dass die sich für diese Brakteaden überhaupt nicht interessieren, für dieses Blech. Ja. Das war für einen, wie nennen die sich, Numismaten oder so, diese Münzexperten, war das der letzte Kram, uninteressant. Aber genau diese Eigenschaft hat mit sich gebracht, dass kaum jemand, der also Münzen jetzt reinbekommen hatte, meinetwegen durch den Verkauf von Waren oder wodurch auch sonst immer, dass der nun dieses Blech da groß angehäuft hätte. Übrigens kommt mir gerade der Gedanke, Blechen, ja, also für Bezahlen, hat vielleicht auch den Hintergrund noch aus der Zeit. Also dieses Blech was da schon bröckelig war, nun jetzt noch zu horten und da zu meinen, das wäre jetzt ein Reichtum, das war unattraktiv. Und deswegen ist das so schnell wie möglich weitergereicht worden. Lieber war man das heute los und ließ es weiterfließen als morgen und übermorgen. Und das hat bewirkt, dass diese Münzen in Fluss blieben. Und also das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, die Gefahr, dass es dem Kreislauf entzogen wird und gehortet wird, dieser Gefahr nicht unterlag. Es blieb im Fluss, es blieb fließendes Geld. Und das war das Wichtige. Gesamtwirtschaftlich war es wichtig, das Geld in Fluss zu halten oder dass das Geld in Fluss bleibt, damit das, was auf der anderen Seite produziert und angeboten wurde von den Handwerkern und Manufakturen und so weiter, dass das dann auch auf entsprechende Nachfrage stieß, also in Form von Geld und in Form von Geldmünzen. Es gab keinen gesamtwirtschaftlichen Nachfragemangel. Und das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Produktion in Fluss bleibt und dass die Produzierenden, die Anbieter, die Produzenten, die, ja, in welcher Form auch immer da angeboten wurde, hergestellt wurde, dass die für das, was sie da einbrachten, also auch an Arbeitskraft und Material und Geräten und Werkzeugen und Maschinen später, dass sie das entgolten bekamen und möglichst noch einen Überschuss erzielten, den Gewinn. Dafür waren in einem System fließenden Geldes mindestens schon mal bessere Voraussetzungen geschaffen als in einem System mit Zins und Zinseszins, wo auf andere Art und Weise das Geld in den Kreislauf gelockt wurde und dabei immer destruktivere Auswirkungen hervortrieb, bis hin zu Wirtschafts- und Finanzkrisen.
Gut, ja. Weißt du, wurde in der Zeit schon, wurden schon Darlehen vergeben und wurden die schon mit Zinsen belegt oder nicht?
Nein, Zinsen haben dort eben deswegen keine Rolle gespielt, weil das Geld, was jemand übrig hatte, hat er einfach weitergegeben als Darlehen, ja, oder eben als Nachfrage nach Gütern, aber dann nur, indem das Darlehen zurückgezahlt wurde, getilgt wurde. Der Zins war kein Lockmittel mehr, um denen, die Geld übrig haben, das Geld sozusagen zu entlocken. Oder andersrum zu sagen, also solange du mir nicht einen hinreichend attraktiven Zins zahlst, bleibe ich lieber, halte ich das Geld lieber bei mir zusammen. Halte es liquide, wie das heißt. Eigentlich ein unpassender Ausdruck, weil in dem Halten von Liquidität ist ja gerade gesamtwirtschaftlich das Geld nicht mehr flüssig, also nicht mehr fließend. Und dieses Halten von Liquidität, also Geld horten, hat eben aus der Sicht derjenigen, die Geld übrig haben, gewisse Vorteile. Das ist der später sogenannte Liquiditätsvorteil. Nämlich, man hat das Geld jederzeit verfügbar, um dann in Spekulation einzusteigen. Und da muss man ja den richtigen Zeitpunkt treffen. Also das ist dieser Liquiditätsvorteil, diese Liquiditätsprämie, so taucht das später in den Theorien auf, bei Keynes auch. Und auf diesen Liquiditätsvorteil verzichten diejenigen, die das Geld übrig haben, nur, wenn sie einen entsprechenden anderen Vorteil dafür bekommen, eben den Zins. Und wie gesagt, mit den Praktikaten brauchte es nicht dieses Lockmittel Zins, weil es gar nicht attraktiv erschien, dieses Blech, diese Blechmünzen da nun anzuhäufen, sondern sie wurden ganz von selber weitergegeben. Und es kam noch ein Faktor dazu, den ich bisher noch nicht erwähnt habe. Der Münzherr hat in gewissen Abständen und aus gewissen Anlässen dieses Münzgeld, diese Praktikarten, zurückgerufen, also eingezogen, wie wir das sonst hier kennen von einer Autofirma, wenn die irgendwo was fehlerhaft eingebaut haben, dann rufen sie die ganze Serie zurück in die Werkstätten. Damals haben die Münzherren dieses Praktikantengeld aus bestimmten Anlässen zurückgerufen und haben es neu prägen lassen und wieder ausgegeben und dabei aber, sagen wir mal, 4 Praktikanten eingezogen und im Gegenzug nur 3 wieder rausgegeben. Das war also letztendlich eine Form der Besteuerung.
Das hat den Anreiz vergrößert, das Geld nicht zu halten, weil man wusste nicht, wann das passiert.
Oder? Ja, es war nicht von vornherein klar, wann das passiert. Ursprünglich ging das damit los, wenn einer der Münzherren gestorben ist, wollte der nächste Münzherr einfach sein Porträt auf den Münzen haben. Das war der Anlass. Später sind die aber zu viel kürzeren Abständen übergegangen und haben immer mal, ja, mit Überraschungseffekt man nannte das Münzverruf, also eigentlich Münzen zurückrufen. Den haben sie in kürzeren Abständen veranstaltet, aber immer war es unsicher für die, die Geld übrig hatten, wann wird das sein? Und wenn sie dann einen großen Betrag gehortet hatten, mussten sie in Kauf nehmen, dass sie davon, ja, von 20%, also bei diesem Beispiel, einbüßen würden. Also lieber haben sie es doch dann weitergegeben und sind solchen, anstehenden und möglicherweise eintretenden Entwertungen entgangen. Man nannte das, was der Münzherr dann abgezogen hat, das war ja ein Abschlag von der ursprünglichen Summe. Man nannte das den Schlagschatz. Nicht, weil der Schatz geschlagen wurde, also jetzt im übertragenen Sinn, sondern Schlagschatz, ein Abschlag für den Staatsschatz, für den Finanzminister sozusagen. Für den Staatshaushalt damals. Das ist im Grunde ein genial einfaches Steuersystem. Da gab es keine Möglichkeiten der Steuerhinterziehung, keine Oasen, Steueroasen und so weiter und so fort. Es gab auch keine Steuererklärung. Notwendigkeit dafür bestand nicht. Es war eine ganz einfache Art des Einziehens von Geld, was ja eigentlich schon im Kreislauf war, aber ein bestimmter Teil, also zum Beispiel in der Höhe von 1/4 oder 25%, wurde auf diese Art und Weise dem jeweiligen Staatshaushalt zugeführt.
Und wer Geld Wert bewahren wollte oder überhaupt Wert bewahren wollte, der konnte ja für das Geld, also für diese Münzen, oder waren ja keine Münzen, dafür Gold oder Schmuck oder irgendwas sich anschaffen, was den Wert behielt.
Ja, oder eben anderen dieses Geld anvertrauen, damit die etwas produzieren und darüber Geldrückflüsse haben und durchaus auch zurückzahlen und insoweit, also als Tilgung, insoweit dann der Wert erhalten wird, der eben nicht erhalten worden wäre, hätte der Betreffende dieses Geld gehortet und wäre dann dem Schlagschatz und dieser Rückrufaktion anheimgefallen. Also das scheint der Hintergrund gewesen zu sein, dass viele sich dann auch Möglichkeiten gesucht haben, wo kann das Geld, was ich übrig habe, sinnvoll in die Wirtschaft, in die Realwirtschaft eingebracht werden. Und deswegen scheint es kein Zufall zu sein, dass in diesen Jahrhunderten, von denen die Rede war, also 1050 bis 1350 so etwa, das Handwerk aufblühte, die Städte aufblühten, die schossen ja sozusagen wie die Pilze aus dem Boden, die mittelalterlichen Städte, deren Pracht und deren Ästhetik und deren handwerkliche Meisterleistungen wir ja heute noch bewundern und bestaunen, wo solche historischen Stadtkerne entweder erhalten oder restauriert worden sind. Das ist einfach so ein unglaublicher Unterschied verglichen mit der Architektur in weiten Bereichen des 20. Jahrhunderts, ja, wo alles ja, jedenfalls nicht dieses Gefühl vermittelt, dass das ja wunderbare Kunst und Kultur und auch Baukunst gewesen ist. Übrigens auch nicht, wo der eine ohne Rücksicht auf den anderen irgendwas gebaut hat, sondern das ist ja alles eingefügt gewesen in ein Gesamtkonzept, die Marktplätze zum Beispiel. Und das war alles möglich. Darüber hinaus war es möglich, dass Kirchen, Kathedralen, Dome entstanden sind, soweit sie erhalten oder wieder aufgebaut oder restauriert worden sind. Bestaunen wir auch das heute und stehen fassungslos oder jedenfalls mit tiefem Respekt und mit tiefer Bewunderung oftmals vor diesen Gebäuden oder in diesen Gebäuden und fragen uns, wie haben das die Menschen zustande gebracht? Warum ist da, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert und bis jetzt eine solche Hochkultur in der Baukunst eigentlich kaum mal irgendwo noch zu sehen rund um die Welt? Da sind dann ein paar Wolkenkratzer und ohne jeden Schnörkel und so weiter. Es war damals eine kulturelle, auch im Bauwesen, eine kulturelle Hochblüte, das blühende Hochmittelalter. Und das kann man natürlich als solches isoliert betrachten und bewundern. Aber es sollte doch dann auch Anlass geben, zumal wenn es ein paar Hinweise von einigen Forschern gibt, das mal im Zusammenhang zu sehen und zu denken und mal zur Kenntnis zu nehmen, dass in dieser Zeit und wohl nicht durch Zufall genau oder ziemlich genau in dieser Zeit ein grundlegend anderes Geldsystem existiert hat, wo der Zins nicht diese Bedeutung hatte, sondern wo das Geld auf andere Weise in Fluss gehalten wurde. Eben in dem Fall mit diesem Umlaufantrieb oder Umlaufsicherungsgebühr. Sie haben das nicht so genannt, aber es war es ja faktisch, wie ich das kurz beschrieben hatte.
Und in der heutigen Zeit könnte man sowas auf elektronischen Wege machen, indem man das Girogeld zu gewissen Zeitpunkten vermindert.
Ja, damals waren es die Blechmünzen in dem Modell alternativen Geldsystems in den 30er Jahren, also in Dorgel und in den USA, bezog sich das auf das Papiergeld oder jedenfalls entsprechende Scheine, die dann Anspruch auch beinhalteten auf Kauf von Teilen des Sozialprodukts. Also da war es war nie geknüpft oder gebunden an Metallmünzen. Papiergeld war schon der nächste Schritt. Da hat man halt diese Entwertung, wenn man so will, das Wegbrechen aus der Praktikatenzeit an den Münzen, das hat man dort ersetzt durch diese Wertmarken. Und das bedeutete eben, ein Hunderter blieb nicht ein Hunderter wert, sondern wenn man die Wertmarken nicht draufgeklebt hat, hat er sich in einem Jahr um 12% entwertet. Also musste man die Wertmarken draufkleben, um ihn wieder aufzuwerten und als Zahlungsmittel wieder akzeptabel zu machen. Und weil man das dann wusste, dass das einfach teuer wird, je länger man das den Kreislauf entzieht, umso teurer wird es, haben viele sich dazu entschieden, das Geld so schnell wie möglich weiterzureichen, um dieser Umlaufsicherungsgebühr, um diesem Umlaufantrieb auszuweichen, um nicht von ihm getroffen zu werden oder jedenfalls nicht in großer Höhe. Also da ist ja schon der Übergang von, dass dieses Abbrechen und Abbröckeln, dieses Entwerten erst an Metall, an Blechmünzen geknüpft war, dann an Geldscheine, und entsprechend kann es natürlich auch übertragen werden auf elektronisches Geld. Und da ist es ja technisch sogar noch viel einfacher. Da muss einfach nur pro Monat von einer Summe, die dann übrig ist und nicht dem Kreislauf wieder zugeführt wird, ein bestimmter Prozentsatz automatisch abgebucht werden und würde dann in einem solchen Modell, also wenn es regional ist, dann in der Gemeindekasse oder auf deren Konto gebucht, oder eben wenn es überregional ist, gesamtstaatlich, dann in eine entsprechende gesamtstaatliche Kasse. Das sind dann nur Fragen der technischen Realisierung, und wie gesagt, die Elektronik ermöglicht da ja, auf ganz einfache Art die Realisierung davon.
Das wäre praktisch sowas wie ein negativer Sparzins, also genau der umgekehrte Effekt. Das Geld ja, nicht
ich würde es auch nicht so nennen, weil negativ hat wieder was
ja,
Negatives.
Ich meine jetzt nur zum Verständnis.
Ja, aber man sollte mit den Begriffen wirklich auch aufpassen, was werden für Assoziationen angeregt. Und ich sagte das vorhin mit dem Begriff Schwundgeld, das ist keine gute Assoziation. Es geht ja um die Wirkung, und um die Wirkung, also dass der Geldumlauf angeregt wird. Ja. Ein Umlaufimpuls zum Beispiel wird mittlerweile auch als Begriff verwendet. Das scheint mir sinnvoller zu sein. Ein Umlaufantrieb scheint mir sinnvoller zu sein. Und wenn man sagt Negativzins, ja, dann ist das für viele gleich was, also von der Wertung her, was Negatives. Entscheidend ist, dass es gesamtwirtschaftlich positiv wirkt, dass es anregt, Produktion und Absatz und Investitionen und nicht diese destruktiven langfristigen Wirkungen hervortreibt, wie das mit Zins und Zinseszins der Fall ist.
Also der erste Schritt wäre überhaupt Zinsen auf Sparguthaben und auch auf Darlehen praktisch zu verbieten oder abzuschaffen. Und ein weiterer Schritt wäre, das den Umlauf des Geldes noch zu beschleunigen, indem so eine Umlaufsicherung oder wie soll man sagen, oder so einen Umlaufanreiz zu schaffen.
Ja, aber nicht den Zins verbieten, das war nicht der Vorschlag von Silvio Gesell, sondern der Zins erledigt sich einfach. Je mehr diese übrig gebliebenen Gelder dem Kreislauf wieder zugefügt werden, umso weniger Grundlage hat das Zinsnehmen, weil sie werden ja auch ohne den Zins zugeführt. Und man kann dann noch dran denken, und das wird auch in den entsprechenden Zusammenhängen getan, also nicht nur von dem Zins zu reden, das sind ja wirklich auch zwei verschiedene Zinssätze und Niveaus. Das eine kann man nennen Sparzins und das andere kann man nennen Kreditzins. Und der Sparzins ist ja in der Regel niedriger als der Kreditzins. Und wenn der absinkt, dann sinkt auch das andere Niveau ab. Das heißt, das ist wie so eine Stufe. Und manche dieser Kreditzinsen geraten dann vielleicht in die Nulllinie oder sogar ein Stück drunter und die anderen noch ein Stück drüber. Jedenfalls das gesamte Zinsniveau würde dann nach, also in einem solchen Modell dann abgesenkt. Und würde eben den Fluss des Geldes anregen und ja damit auch die Wirtschaftsaktivitäten.
Ich meine, wie das sich für die Menschen persönlich auswirkt, ist ja dann immer noch eine andere Frage. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, jetzt quasi einen Konsumzwang zu schaffen.
Nein, niemand wird gezwungen, das auszugeben für Konsum, sondern insoweit er es übrig hält, kann er das für andere und auch sinnvolle Projekte bereitstellen und verliert aber nicht, sondern indem jemand mit diesem Geld, also in Form von Kredit, jetzt investiert, produziert, kann derjenige, der das Geld dafür bereitgestellt hat, dieses Geld in seinem Wert erhalten. Oder sagen wir mal, der Produzent und der Kreditnehmer trägt mit dazu bei, dass dieser Wert erhalten wird. Und ihm ja dann, also dem Geldanleger, dann ja auch wieder zurückfließt und zurückgezahlt wird. Würde er es selber bei sich behalten und horten, dann würde es sinken. Also man hat die Chance, diesen sinkenden Wert des Geldes zu entgehen durch produktive Verwendung des Geldes. Und das kann, wenn das auf eine Wirtschaft ja, ausgeweitet, ausgedehnt wird, dann eben allgemein ein Klima des Wirtschaftens schaffen, ja, was solche Blüten. Blüten jetzt nicht im abwertenden Sinn von gefälschtem Geld, wohlbemerkt, sondern wirklich eine blühende Wirtschaft hervortreibt. Das sind logische Argumentationen, die das plausibel machen. Vor allen Dingen ist es aber historisch eben auch untermauert durch diese zwei Beispiele, einmal auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, dieses blühende Hochmittelalter, auf regionaler Ebene, Virgil und die Sanskrit-Bewegung in den USA und übrigens ja auch in x anderen Ländern nach dieser Zeit.
Wie siehst du es, dass auch, ich glaube, alle großen Religionen das Zinsgeben entweder verbieten oder auf jeden Fall negativ sehen?
Ja, dass sie das negativ sehen, deutet ja darauf hin, dass das als Problem gesehen und gedeutet wird. Dass sie es verbieten und zum Teil mit drakonischen Strafandrohungen, das ist nicht der Weg, der dem Gesell vorgeschwebt hat, das ist auch nicht der Weg, der mir vorschwebt. Nicht mit Strafe, ja, wie es sogar auch Luther noch gefordert hat. Es war ja nicht nur die römisch-katholische Kirche, die den Zins durch lange Phasen der Kirchengeschichte geächtet hat, sondern auch dann ja, die evangelische, also mit Luther beginnend. Und Luther hat das Zinsnehmen in drastischer Form geächtet und die Zinsnehmer verglichen, die wären schlimmer als die Straßenräuber. Und die müssten eigentlich ja, gerädert werden, also gefoltert werden. Also das sind da ziemlich finstere Gedanken, die sich da bei ihm reingemengt haben, die später von der evangelischen Kirche nicht mehr aufgegriffen worden sind. Aber leider eben auch die Zinskritik ist dann in Vergessenheit geraten. Und da wäre nur zu wünschen, dass da in den Kirchen eine Rückbesinnung auf ihre diesbezügliche historische Tradition erfolgen möge, ohne dass das dann verbunden wird mit drakonischen Strafandrohungen. Sondern da gibt es wirklich andere Lösungsvorschläge und auch andere Erfahrungen, dass das auf gewaltlose Art umgesetzt werden kann.
Also praktisch ein Geldsystem ohne Zinsen, im Gegenteil mit Ermutigung, das Geld fließen zu lassen, aber so geschickt gemacht, dass eben kein Verbot nötig ist oder keine moralische Ächtung.
Aber geschickt jetzt nicht im Sinne von umgehen und hintergehen und täuschen, sondern es ist einfach ein relativ einfaches Modell und braucht solche drakonischen Strafen nicht. Und das entspricht auch dem Motto, was ich ganz allgemein über meine Website habe, die Lösung der Blockierung ist die Lösung, hier also bezogen auf die Blockierung des Geldflusses. Behutsam, nicht gewaltsam. Da scheiden sich dann schon nochmal die Geister und aus einer Übereinstimmung in der Kritik am Zinssystem folgt noch lange nicht für mich eine Übereinstimmung in den Maßnahmen, die sozusagen dagegen oder an die Stelle gesetzt werden. Und da äußere ich mich auch deutlich, auch wenn ich meinetwegen in Zusammenhängen islamischer Kreise eingeladen wurde, dann bin ich eingeladen worden, weil ich auch eine Zinskritik formuliere, die Sie sonst hier kaum finden. Aber ich habe bei allen diesbezüglichen Gelegenheiten auch gesagt, in der Art und Weise, wie mit dem Problem umgegangen wird, stimmen wir nicht überein. Ich habe verwiesen auf Möglichkeiten, das sozusagen sanft anzugehen, diese Problemlösung.
Ja, du wolltest den historischen Überblick noch vervollständigen.
Ja, ich will noch mal kurz zurückkommen auf das Buch von Karl Walker. Das ist meines Wissens vergriffen, aber im Internet kann man das vollständig runterladen. Also das Geld in der Geschichte. Und das ist wirklich sehr lesenswert, das mal aufzuarbeiten. Nun, ich habe ja zunächst mal über dieses blühende Hochmittelalter gesprochen. Die Frage ist ja, wieso ist das denn dann umgekippt? Und Karl Walker interpretiert das so, dass es zusammenhängt eben mit dem Übergang von diesem Praktiatengeldsystem hin zu einem System mit Goldmünzen, mit massiven Goldmünzen. Und diese massiven Goldmünzen bieten ja für die, die Reichtum angehäuft haben, einen viel größeren Anreiz, diesen Reichtum dann auch zu horten und also dann den Kreislauf zu entziehen und all das auszulösen, was ich im Zusammenhang mit Silvio Gesell ja schon grob skizziert hatte. Also dieses Verlassen des Praktikatensystems hätte dann nach und nach eben auch diese Krisentendenzen hervorgetrieben, die das Zinseszinssystem ganz allgemein ja immer wieder hervortreibt und hervorgetrieben hat. Und also wäre es dann zu gravierenden Wirtschaftskrisen gekommen. Und das bringt ja mit sich dann auch, dass größere Teile der Bevölkerung vielleicht nicht mehr hinreichend ernährt werden können, die Bevölkerung geschwächt wird. Es kam dann auch noch dazu, dass aus Asien der Pesterreger hier rübergetragen wurde und dann sozusagen auf einen Boden fiel, also jetzt im übertragenen Sinn, geschwächte Bevölkerung, anfällig für diesen Pesterreger, der nicht mehr durch hinreichende Immunabwehr abgewehrt werden konnte. Und dann kam die Pest über Europa und hat ja unvorstellbares Elend hervorgerufen. Und es sind ja in manchen Gegenden Europas bis zu 2/3 der Bevölkerung weggestorben, in anderen Gegenden 1/3 oder eben so in diesen Größenordnungen. Und das waren natürlich schon mal menschliche Tragödien, übrigens mehr oder weniger auch quer durch alle Schichten und sozialen Klassen. Aber die Unterschicht, wenn die wegbrach, das war ja damals Feudalismus und auf dem Land dann eben die Ausbeutung sozusagen der Arbeitskraft der leibeigenen Bauern durch die Feudalklasse. Diese Quelle der Ausbeutung, die brach bei der Gelegenheit eben auch weg. Und so wurde das für den Adel dann zusätzlich zu den menschlichen Tragödien, wurde es auch noch dramatisch in den Konsequenzen. Ihre Reichtumsquelle, also das Absaugen sozusagen, das Abziehen dessen, was man auch mehr Produkt oder mehr Wert nennen kann, von den leibeigenen Bauern, dass diese Quelle versiegte. Und das haben ja damals dann die Herrschenden, und das war einmal der weltliche Adel, aber auch der kirchliche Adel, das haben einige jedenfalls aus dem Adel rechtzeitig erkannt oder alarmierend empfunden und gesagt, wir müssen unbedingt hier was verändern, sonst wenn die Ausbeutungsquelle wegbricht und damit der abgezweigte Reichtum wegbricht, dann bricht auch alsbald die gesellschaftliche Macht der herrschenden Klasse weg. Und dann gab es von daher und von da an eine Strategie, und zwar eine systematische Strategie, um diese sehr stark reduzierte Bevölkerung wieder anwachsen zu lassen. Und das hieß einfach, mehr und mehr Nachwuchs musste in die Welt gesetzt werden. Und das hätten die Frauen, die damals souverän entscheiden konnten, wie viel Nachwuchs sie in die Welt setzen, hätten das in so finsteren Zeiten mit so finsteren Perspektiven überhaupt nicht aus sich heraus entschieden, also da viel Nachwuchs in die Welt zu bringen. Und das war eine Bedrohung für die herrschende Klasse, die sie oder einige ihrer Strategen klar erkannt haben Und also galt es jetzt, diese freien, souveränen Entscheidungen der Frauen zu unterbinden. Sie hatten damals verfügt über ein Wissen natürlicher Empfängnisverhütung. Und das ist weitergetragen worden durch lange Zeit von den sogenannten weisen Frauen, die damit eben auch den anderen Frauen ermöglicht haben, über die Zahl der Kinder, die sie in die Welt bringen, zu entscheiden. Und das haben die Strategen von Adel und Kirche auch erkannt und gewusst. Deswegen waren die weisen Frauen ihnen von da an ein Dorn im Auge. Und sie haben darauf hingewirkt, dass dieses Wissen um natürliche Empfängnisverhütung erstmal und die Weitergabe davon verboten wurde und dass die Trägerinnen dieses Wissens ja praktisch ausgerottet wurden. Das ist ein ganz wesentlicher, tieferer Hintergrund der Hexenverfolgung und Hexenverbrennung gewesen. Das ist nicht einfach ein Wahn gewesen, der da ausgebrochen hat, war und sich ausgebreitet hatte, sondern es war Herrschaftsstrategie. Es musste das Wissen um natürliche Empfängnisverhütung ausgerottet werden, mit Stumpf und Stiel kann man sagen, und allem voran die Trägerinnen dieses Wissens, die dann als Hexen denunziert wurden, und dann ging es ja mit der Inquisition weiter und mit der Abstempelung, und das geht also in Zusammenhänge, die kann ich jetzt hier nicht ausbreiten. Ich habe selber sehr viel gelernt zu diesem Thema von Ottmar Lattorf, L-A-T-T-O-R-F. Lattorf, er hat einen langen Artikel schon vor 2 oder 3 Jahrzehnten veröffentlicht. Wer verfolgte die Hexen, -Hebammen und warum? Und da sind erschütternde Einzelheiten aufgeführt und dokumentiert und zusammengetragen. Man hat also die Vernichtung von Millionen von sogenannten Hexen von Seiten der Herrschenden in Kauf genommen und nicht nur in Kauf genommen, sondern organisiert, um dann Bevölkerungsnachwuchs auf den Weg zu bringen und damit die eigene Ausbeutungsquelle wieder zum Sprudeln zu bringen. Das übersteigt eigentlich fast die Vorstellungen, das Vorstellungsvermögen vieler, aber es ist historisch aufgearbeitet. Und das hat mein Geschichtsbild auch nochmal sehr stark verändert. Und natürlich auch mein Bild von der Rolle der Kirchen und übrigens nicht nur der katholischen, römisch-katholischen, sondern auch die evangelische, war in die Hexenverfolgung noch sehr stark mitverwickelt. Das ist überhaupt nicht aufgearbeitet worden. Dieses grausame Kapitel, und es ist nicht damit getan, zu sagen, da sind ein paar durchgedreht und durchgeknallt. Nein, es war eiskalte Herrschaftssicherungsstrategie. Und der Zweck der Übung ist ja auch erreicht worden, denn von da an ging es los mit Bevölkerungswachstum, man kann schon fast sagen, auf Teufel komm raus. Und dann diese Bevölkerung, diese Menschenmassen, die dann später mit dem Frühkapitalismus gar nicht annähernd aufgenommen werden konnten von den Manufakturen und Industriebetrieben und so weiter. Das waren ja dann die Arbeitslosen. Und dann kamen die Auswanderung und Kolonialismus und Unterwerfung von anderen Völkern und Kulturen und so weiter. Das sind alles destruktive Kettenreaktionen dieser ursprünglichen Phase. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang, den wir jetzt hier ja thematisieren, war die vorangegangene Wirtschaftskrise, die vorangegangene Auszehrung der Bevölkerung, die Anfälligkeit gegenüber der Pest und das Wegsterben von Menschenmassen, das waren alles Folgen, jedenfalls in der Sichtweise hier, eines Geldsystems, also dann der massiven Goldwährung, innerhalb dessen der Zins wieder diese Rolle gespielt hat und seine destruktiven Tendenzen in Richtung Wirtschaftskrisen und vielen anderen Krisen entfaltet hat. Das gab es nicht in der Zeit von dem blühenden Hochmittelalter. Die Neuzeit, die begann mit diesem finsteren Kapitel. Und es gab ja dann eine Hexenbulle, das war eine päpstliche Gesetzgebung, ich glaube 1493. Und ein paar Jahre später, 1497, den Kommentar dazu von zwei Dominikanermönchen. Dieses Buch hieß Der Hexenhammer. Und das fiel in eine Zeit, wo die Buchdruckerkunst von Gutenberg gerade entwickelt war. Das heißt, der Hexenhammer war der erste Bestseller in Europa und breitete sich aus bis in die letzten Winkel, also auch von Südeuropa nach unten nach Spanien und so weiter. Und hat dort diese unglaublich finsteren Gedanken und Praktiken ausgebreitet, wo eine Verächtlichkeit, eine unglaubliche Verachtung auch der Frau, des Weiblichen dort ausformuliert worden war. Das waren im Grunde vollkommen neurotische, vollkommen kaputte, ich sag's mal, Typen, die dann also die Richtung vorgegeben haben, wie man mit Hexentests sozusagen rausfindet, wer Hexe ist und wer nicht. Und wer einmal im Verdacht war, als Hexe, also abgestempelt gewesen zu sein, hatte keine Chance mehr, den ganzen Folterungen und so weiter zu entrinnen und dem Scheiterhaufen. Das wäre so wichtig, auch dieses Kapitel aufzuarbeiten, denn es wirkt im Grunde noch viele Jahrhunderte später nach. Aus dieser Zeit stammt ja auch das Verbot von Formen der Sexualität, die nicht zu Aufzucht führen, also zu Menschenaufzucht, zu Nachwuchs. Und all das galt als Unzucht und wurde mit der Todesstrafe belegt. Also da sind finsterste auch Moralvorstellungen in die mitteleuropäische Gesellschaft und auch in die Ränder von Europa getragen worden und von da aus mit dem Kolonialismus später in große andere Teile der Welt. Und es scheint zusammenzuhängen mit dem Absturz einer vorher über ungefähr 300 Jahre blühenden Ökonomie in diese finsteren Zeiten. Zusammenhängend mit einer Veränderung des Geldsystems. Deswegen ganz kurz angedeutet, es war ja ein Geldsystem auf Goldbasis, Goldmünzen dann, wovon heute schon wieder manche träumen, man sollte zur Goldwährung zurückkehren. Aber wenn man diese Geschichte aufarbeitet, das kann nicht die Lösung sein. Am Gold, an der Goldwährung klebt ganz viel Blut, in vieler Hinsicht, aber auch in der, die ich gerade angedeutet habe. Ja, das fällt dann nicht ganz leicht, jetzt den Sprung zu machen in die Gegenwart. Aber wir haben uns das ja vorgenommen. Nämlich, was ist denn heutzutage oder sagen wir in jüngerer Zeit geschehen in Bezug auf alternative Geldsysteme? Zunächst mal noch in Anknüpfung etwa an Wörgl. Es gibt ja seit etlichen Jahren auch verschiedene neue Regionalwährungen, ähnlich wie Wörgl, ähnlich jedenfalls auch mit einem Umlaufantrieb. Wie die technische Ausgestaltung ist, das ist da eigentlich sekundär, es kommt auf das Grundprinzip an. Ein praktisches Modell ist ja relativ bekannt geworden in Deutschland und im deutschen Sprachraum. Das ist der Chiemgauer. Der Christian Gellery ist dort einer der Initiatoren. Und dieser Chiemgauer als Regionalwährung hat sich sehr bewährt. Er hat auch viel Impulse gegeben, in anderen Regionen etwas Ähnliches auf den Weg zu bringen, auch in anderen Ländern. Und das geht letztendlich wesentlich auch zurück auf Würgel und auf Gedanken von Silvio Gesell.
Der Chiemgauer ist auch mit einer Umlaufbeschleunigung praktisch versehen.
Ein Umlaufantrieb, also ähnlich wie in Würgel. Nun ist dort eine Besonderheit, nämlich er ist an den Euro gekoppelt. Also es gibt auch die Möglichkeit, aus dem Chiemgauer, aus dieser Regionalwährung, in Euro sozusagen zurückzuwechseln, während man vorher über den Euro auch sich Chiemgauer erwerben kann. Also ein Wechseln von dem einen System in das andere. Und die Frage ist natürlich, was soll es denn für einen Anreiz geben, nun für Leute, die Euros übrig haben, in den Chiemgauer zu wechseln. Wo doch klar ist, der Chiemgauer gilt nur in dieser Region und wird nur dort akzeptiert. Damit kann man jetzt keine Fernreise finanzieren und nicht irgendwelche Importgüter aus sonst wo anderen Teilen der Welt dann damit bezahlen. Und da kommt aber eben dazu, dass es wichtig ist, über die Funktion einer solchen Regionalwährung auch über die Auswirkungen gut zu informieren. Und das scheint dem Chiemgauer und dem Team dort gelungen zu sein, weil die Menschen ja dann erfahren, dass die Verwendung dieses Chiemgauers eben in diesem Umkreis, in dieser Region, dort Nachfrage nach regionalen Produkten und Dienstleistungen schafft und damit Arbeitsplätze erhalten bleiben können, vielleicht auch sogar neue geschaffen werden können, die ohne den Chiemgauer gar nicht zustande kämen. Und das, was also insoweit einerseits der Nachteil ist, man kann das Geld nicht überall verwenden und mit hinnehmen, sondern es ist gebunden an die Region und an die Verausgabung in der Region, ist dann aus größerer Sicht betrachtet gerade auch ein Vorteil. Denn es schafft die Grundlagen einer regionalen Ökonomie, die sonst gerade jetzt in den Jahrzehnten der Globalisierung ja immer mehr gefährdet ist, immer weiter wegzubrechen droht und in vielen Regionen und auch Ländern weltweit es ja weggebrochen ist. Also der Nachteil, dass man das Regiogeld nicht überall universell und rund um die Welt sozusagen verwenden kann und in alles mögliche andere eintauschen kann, ist insoweit betrachtet gerade der Vorteil. Es trägt zur regionalen Wirtschaftsstärkung und vielleicht Wirtschaftsblüte bei.
Aber läuft der Umlaufantrieb dann nicht ins Leere, weil wenn man das jederzeit in Euro umtauschen kann, dass man dann eben, wenn das Geld weniger wert werden könnte, das einfach wieder in Euro umtauscht?
Ja, da ist eben jetzt eine Hürde, die sozusagen übersprungen werden muss. Bei dem Rückumtausch zum Beispiel in den Euro, der wäre mit einem bestimmten Prozentsatz von Abschlag verbunden. Also das überlegt man sich dann schon, ob man diese Hürde dann nimmt. Damit verbunden wäre dann eine gewisse Einbuße. Und das ist ganz bewusst eingebaut, damit man eben nicht bei jeder besten Gelegenheit wieder entflieht aus dem Chiemgauer oder der Regionalwährung allgemein und stattdessen irgendwo an internationalen Finanzmärkten spekuliert. Dieses Abfließen, also das wird auch genannt Abflussbremse, diese Abflussbremse ist bewusst eingebaut und ich halte sie auch für sinnvoll. Und obwohl also diese zwei Bremsen, also Umlaufantrieb heißt ja, wenn ich es nicht verwende, entwertet es sich. Und dann diese, was ich gerade erläutert hatte, Erschwerung des Umsteigens, des Aussteigens. Das trägt dazu bei, dass der Fluss im Chiemgauern doch mehr oder weniger aufrechterhalten bleibt. Das sind natürlich jetzt nur immer noch kleine Teile des Volumens von Umsätzen, die auch in dieser Region erzielt werden. Aber immerhin, es zeigt, dass es möglich ist und es hat sich wohl bewährt. Da weiß natürlich Christian Gellery und sein Team, die wissen da viel mehr Details darüber zu berichten.
Wie da der Umlaufantrieb realisiert wird, weißt du das? Also auch irgendwie durch Marken, die auf den Schein geklebt werden, oder?
Meines Wissens ja. Und es existieren wohl auch elektronisch Karten, also so wie Kreditkarten, denen dann jeweils ein bestimmter Betrag zugeordnet werden kann, sofern diese Beträge nicht genutzt wurden, also dieses Geld nicht genutzt wurde. Abflussbremse und Umlaufantrieb. Und es hat ja durchaus Schule gemacht, also es gibt etliche andere ähnliche Modelle. Da findet man im Internet sicher die Spuren dahin und kann sich dann im Detail damit näher beschäftigen. Es ist aber aus dem Kreis, auch um Christian Gellery, im Zusammenhang der Euro-Krise die Idee entstanden, wäre das nicht eine Möglichkeit, zum Beispiel für Griechenland. Griechenland ist ja im Euro und das wäre jetzt ein Thema für sich, warum bei unterschiedlicher Produktivitätsentwicklung und gleichbleibenden Wechselkursen daraus immer mehr Probleme erwachsen sind. Jedenfalls die griechische Wirtschaft in weiten Bereichen zusammengebrochen, hohe Arbeitslosenzahlen unter den Jugendlichen oder den jungen Leuten ja alarmierend hoch und. Und dann diese ganzen Rettungsschirme, auf die ich jetzt auch nicht nochmal eingehen will. Das Problem ist in keinster Weise gelöst. Und in Spanien, Portugal sieht es ähnlich aus, Italien mehr oder weniger und so weiter. Da hat der Christian Gellery zusammen noch mit einem Co-Autor seine Idee in die Diskussion gebracht, wäre es nicht sinnvoll, manche fordern ja Griechenland dann ganz aus dem Euro raus, das sind dann natürlich dramatische, sprunghafte Veränderungen, die möglicherweise dann auch mit einigen Umsetzungsproblemen zu tun hätten und zu kämpfen hätten. Könnte nicht parallel zur griechischen Drachme dann eine große Regionalwährung für die große Region Griechenland geschaffen werden? Und sie nennen das, der Ausdruck, den finde ich in dem Zusammenhang nicht besonders erhellend, Expressgeld. Expressgeld, also eigentlich eine große Regio-Währung für Griechenland, parallel zu der Drachme, ausgestattet eben mit diesen zwei Merkmalen, Umlaufantrieb und Ausstiegsbremse. Also in dem Fall Ausstieg dann in den Euro. Das sollte erschwert werden und diese Währung, diese Regio-Drachme, die würde dann in stärkerem Maße zirkulieren in der griechischen Binnenwirtschaft und könnte dort eben die Wirtschaft dann in dieser Region, also in dem Fall in diesem Land, als einer Region von Europa, in diesem Land anregen. Ich denke, das ist ein diskussionswürdiger Vorschlag. Ich habe jetzt nicht weiter mitbekommen, ob der und wenn ja, von wem aufgegriffen worden wäre. Ich kann nur noch mal hier dafür plädieren, sich damit auch mal auseinanderzusetzen. Und das ist durchaus dann ja auch übertragbar auf andere Problemländer, will ich es mal nennen, im Rahmen des Euro. Und übrigens, dass die solche Probleme haben, hängt ja nicht nur mit diesen Ländern und diesen Menschen dort zusammen, oftmals am allerwenigsten, sondern mit der von Grund auf problematischen Struktur des Euro von seiner Gründung an, vor der ich damals übrigens eindringlich gewarnt hatte, in meinem Buch Der Nebel um das Geld. Aber wie so viele andere Warnungen ist das alles damals in den Wind geschlagen worden.
Um vielleicht das Thema Regionalwährungen abzuschließen, kann man sagen, wenn eine Regionalwährung diese zwei Kriterien nicht erfüllt, also den Umlaufantrieb und wie heißt es, Rückgabe?
Was hatte ich gesagt? Ausstiegs.
Ausstiegssicherung.
Bremse.
Ja, ja. Dass sie dann also viel weniger Wert hat, also dass dann mehr was oberflächlich ist. Also wenn eine Regionalwährung jederzeit ohne irgendwelche Verluste oder was in Euro umgetauscht werden kann, dann hat es mehr irgendwas, für meinen Begriff, mehr was Folklorisches.
Ja, dann kann sich die Wirkung nicht so entfalten, wie es eigentlich angedacht war. Und man kann natürlich immer wieder sagen, ja, was bringt so eine Regionalwährung, weil das Volumen, was dort umgesetzt wird, ist eben immer nur ein Bruchteil bislang gegenüber dem, was in Euro da abgewickelt wird. Aber immerhin ist das ein Lernfeld, wo die Menschen, die sich da einbringen, schon mal sich erstens mit der Problematik des Geldsystems im Großen mehr oder weniger vertraut gemacht haben und dann eben auch erfahren, es gibt Alternativen. Also entgegen dem, was er uns hier auch von unserer Bundeskanzlerin und von allen möglichen anderen immer wieder nahegebracht wird, es gibt keine Alternative, es ist alternativlos und das ist ja eine verheerende Botschaft. Weil dann die kreativen Möglichkeiten, die ja immer gegeben sind, die werden einfach nicht angeregt und nicht ausgeschöpft. Und schon alleine von den Lernmöglichkeiten, von dem Lernfeld, scheinen mir diese Regionalwährungen von sehr großer Bedeutung zu sein. Und sie sind natürlich dann möglicherweise von noch viel größerer Bedeutung, wenn sozusagen das große Schiff am Kentern ist und sinkt, und dann Rettungsboote gefragt sind, also jetzt im übertragenen Sinn. Und wenn man nicht mal vorher ausprobiert hat, wie solche Rettungsboote überhaupt funktionieren können und aufs Wasser gelassen werden können, beziehungsweise eben installiert werden können als Währung in einer Region, dann entsteht da viel eher Panik. Aber so hätte man dann aufgrund manchmal schon jahrelanger Erfahrungen die Möglichkeit, mindestens einige der schlimmsten Auswirkungen eines größeren Währungszusammenbruchs abzufedern. Alleine auch das wäre schon ein Argument für solche alternativen Währungssysteme.
Wie siehst du Tauschkreise, wo also einfach zum Beispiel tausche eine Stunde Massage gegen eine Stunde Gartenarbeit, also wo gar nicht mehr mit Geld abgerechnet wird, sondern wo die Menschen einfach bestimmte Dienstleistungen oder vielleicht auch Dinge untereinander austauschen?
Ja, das ist eine andere Form. Da geht es ja im Grunde auch darum, so etwas wie einen Wertmaßstab zu finden, also für Produkte hier und Dienstleistungen dort und andere Produkte da. Das ist manchmal die Arbeitszeit, die da eingebracht wird. Da gab es auch Modelle in den USA, der sogenannte Time Dollar, also wo die aufgewendete Arbeitszeit dann zur Bewertungsgrundlage gemacht wurde. Und dann ist nur die Frage, geht das nur zwischen zwei Tauschpartnern oder ist das ein Tauschring, wo man dem einen eine Leistung oder ein Produkt bereitstellt und dafür bestimmte Punkte zum Beispiel gutgeschrieben bekommt und die aber jetzt nicht gegenüber diesem einen oder dieser einen unbedingt einlösen muss, sondern gegenüber einem dritten oder vierten oder zehnten oder hundertsten innerhalb des Tauschkreises. Und das setzt dann eben ein Buchungssystem voraus und das geht mittlerweile auch nicht nur mit Büchern, in die man dann diese Punkte oder diese Zeiteinheiten, die gegeben und empfangen worden sind, einträgt, also wie sozusagen ein Konto einrichtet mit Abflüssen und Zuflüssen, sondern indem das elektronisch abläuft. Und dann ist da in größerem Maßstab auch Transparenz möglich Und solche Modelle sind ja auch entstanden und werden auch weiter praktiziert werden.
Gut. Kommen wir zu weiteren Ansätzen von alternativen Währungs- oder Finanzsystemen, Geldsystemen.
Ja, ich will nochmal verweisen auf meine Eingangsausführungen, dass es ja auch mehrere Problempunkte gibt im Geldsystem. Das war jetzt hier in Anknüpfung an die Problematik des Zinses gewesen. Und ob man mit Umlaufsicherung oder Umlaufantrieb die Rolle des Zinses irgendwie reduzieren kann und damit auch seine Störquellen reduzieren kann. Der andere Punkt war die Art und Weise der Geldschöpfung, die bisherige Art und Weise der Geldschöpfung. Einmal von Seiten der Zentralbanken, das andere Mal von Seiten der Geschäftsbanken. Da will ich nur ganz kurz auf die Rolle der Zentralbanken eingehen. Da sollte vor allem gefragt werden, wer sind die eigentlich? Wie sind die entstanden? Wie haben die ihr Privileg bekommen? Und die meisten denken, Zentralbanken sind staatliche Institutionen oder irgendwie öffentliche. Das dachte ich auch, wie selbstverständlich. Ich habe mir nicht mal die Frage gestellt, weil das schien eben völlig klar zu sein. Bis ich dann immer mal wieder gehört habe, dass das nicht in allen Fällen so sei und gewesen sei. Und dann bin ich diesen Hinweisen nachgegangen und dann wieder mal aus allen Wolken gefallen. Nämlich zwei nicht ganz unbedeutende Zentralbanken in der Geldgeschichte, die sind eben nicht in staatlicher Hand von Anfang an gewesen, sondern in privater Hand, auch wenn das nicht rausposaunt wurde, auch wenn das nicht öffentlich bekundet wurde, eher andersrum. Es wurde verheimlicht, es wurde getarnt, kann man schon sagen. Aber die Bank von England, gegründet 1694, ist von Anfang an in privater Hand gewesen. Und das Privileg der Geldschöpfung, also damals ging es um die Papiergeldschöpfung, das ist von dem König William III. Von Oranien, der auf dem englischen Thron saß, damals übertragen worden auf einen William Paterson, und der hat dem König einen geradezu genialen Plan unterbreitet. Er würde dem König neues Geld in Form von Krediten zuführen, was ihm andere Banken schon nicht mehr großzügig bereitgestellt haben, wie ja das so oft der Fall ist, wenn Staatshaushalte in der Krise sind, dann wird es schwieriger, heute würden wir sagen, am Kapitalmarkt Mittel aufzunehmen. Der William Paterson hat gesagt, ich gründe hier eine Bank und meine Bank wird dir, dem König, dann also hinreichend Geld zufließen lassen und das kannst du dann verwenden, ja, für dies und jenes und natürlich auch für Kriege und sonst was. Und der König hat da wohl erstmal gezweifelt und so wird es jedenfalls dargestellt in Goethes Faust 2, ja, die wenigsten wissen, dass da das Thema Geldschöpfung und letztendlich Bank von England verarbeitet wurde, literarisch verarbeitet wurde. Dort heißt der König allerdings Kaiser und das ist auch nicht von der Bank von England die Rede, aber das war die Vorlage, die historische Vorlage. So, also das ist in Goethes Faust 2 dann auch so dargestellt, dass der König gezweifelt hat, ja, das ist doch aber Betrug, wenn du hier irgendwie Geld, Papiergeld schöpfst und das geht doch nicht, es müssen doch Goldmünzen sein, nee, lass mich mal und ich mach das. Also jedenfalls auf der Basis eines Kernes von Gold, Goldmünzen oder Goldbarren, hat damals dann dieser William Paterson die Bank von England gegründet und darüber ein Gebäude von Papiergeld in vielfacher Menge aufgebaut und dieses Papiergeld dann ausgegeben, also als Kredit vergeben und ausgestattet mit Zins und auch an den Staat. So, und das Interessante ist ja, dass dann der Staat, der Staatshaushalt, also damals der König oder bei Faust II der Kaiser, sich verschuldet hat bei eben dieser Bank, die in privaten Händen ist, gewesen ist. Und das ist ein bisschen merkwürdig. Und dennoch auf den Geldscheinen wurde der Eindruck erweckt, als sei es eine Währung des Königs. Meistens sind die Porträts der Könige dann da drauf, mit Krone und so. Später in Skandinavien wurde die Bank von Schweden, die Zentralbank von Schweden war sogar ein paar Jahre vor der Bank von England gegründet, hat man die ganze Währungseinheit Krone genannt. Krone weckt die Assoziation, irgendwas hat es mit dem König zu tun. Weit gefehlt. Die Bank von England war von Anfang an eine Privatbank. Mit diesen Täuschungsmanövern. Und das Gesetz zur Gründung der Bank von England ist auf den Weg gebracht worden. In einer Sitzung im Parlament gab es damals ja auch schon. Und da wurde eigentlich ein Gesetzentwurf eingebracht über die Regelung von Schiffstonnage, also was die da laden können und welche Vorschriften da beachtet werden müssen. Und unter ferner Liefen, wie eine Nadel versteckt im Heuhaufen, war das Gesetz, der Gesetzentwurf zur Gründung der Bank von England, untergejubelt worden, kann man sagen, und ist dann auf den Weg gebracht worden. Und diese Bank, die ja dann also für die Schaffung des gesetzlichen Zahlungsmittels, mit dem man dann auch Steuern zahlen konnte, auch zuständig war, diese Bank hat ja in der Geschichte des britischen Empire eine enorme Rolle gespielt, auch in der Finanzierung von Kriegen und Kolonialismus und so weiter. Eine Zentralbank in privater Hand. Und wenn man gefragt hat, auch jetzt noch in jüngerer Zeit, gab es hin und wieder Anfragen, also im 20. Jahrhundert und auch noch nach der Mitte des 20. Jahrhunderts, wer sind denn eigentlich die Anteilseigner der Bank von England? Schweigen. Im Wald. Völlig intransparent. Irgendwann ist sie dann, ich glaube, 48 formal verstaatlicht worden. Es sollen sich da an den tatsächlichen Einflussstrukturen, soll sich da nicht allzu viel geändert haben. Aber es ist ja dann auch eine andere Zentralbank mehr in den Vordergrund getreten und mächtiger und einflussreicher geworden. Das ist die amerikanische US-Notenbank, FED. Federal Reserve System. Wenn man an die Übersetzung rangeht, könnte man sagen, wie der Name schon sagt, federal, bundesstaatlich, also staatlich. Weit gefehlt. Das ist eine ganz merkwürdige Mischform mit ein paar Elementen, sozusagen eine Art Fassade. Schon der Begriff federal ist eine Täuschung. Eine Fassade, die nahelegt, die eigentlich suggeriert, es sei eine öffentliche staatliche Einrichtung, während sie im Wesentlichen in der Hand einer kleinen Finanzoligarchie liegt. Und auch dieses Gebilde ist von Anfang an auf sehr problematische Art auf den Weg gebracht worden. Das war dieses Geheimtreffen auf Jekyll Island 1910 von einigen der großen Finanzmagnaten. Also da waren Vertreter von Rothschild, Morgan, Rockefeller, Warburg und Kuhn Loeb dabei. Und die haben einen Plan, man muss schon sagen, ausgeheckt, wo es darum ging, eine Zentralbank in ihren Händen, unter ihrer Kontrolle zu schaffen und natürlich das Gesetz durch den Kongress zu bringen und wo ein erhebliches Maß an Energie offenbar aufgewendet wurde, um dieses Gebilde zu tarnen, als sei es öffentlich. Also die FED-Mitarbeiter werden nach öffentlichen Tarifen bezahlt, der US-Präsident ernennt den Chef der FED, in Klammern allerdings aufgrund einer Vorschlagsliste, die die FED ihm erstmal hingereicht hat, sind also alles Kandidaten aus dem Kreise und mit dem Wohlwollen der Fed und verschiedenes andere noch. Die zentrale Fed in New York, die ruht sozusagen auf 12 Säulen von regionalen Feds, und die regionalen Feds sind alle ausnahmslos in der Hand großer Banken oder Bankiersfamilien. Also da ist die geballte Finanzmacht in privaten Händen, die sich aber hinter den Kulissen aufhält. Und ansonsten lässt sich die Fed seit ihrer Gründung, und das ist ja jetzt schon über 100 Jahre her, 1913 ist das Gesetz ja durch den Kongress gebracht worden, 2 Tage vor Weihnachten. Diese Fed lässt sich seit ihrer Gründung bis heute nicht in die Karten gucken. Es gibt keinerlei Transparenz. Es gibt keinerlei Rechnungslegung. Es gibt keine demokratische Kontrolle. Der Chef der Fed, der tritt immer mal auf, im Jahr einmal oder so, und erstattet Bericht vor dem Kongress oder dem entsprechenden Ausschuss. Aber der ist in der Regel so verklausuliert, und das ist seine Aufgabe, das hinzubekommen, das so zu verklausulieren, dass kein Mensch überhaupt versteht, wovon die Rede ist. Und Alan Greenspan, das ist ein langjähriger Chef der Fed gewesen, in den 90er Jahren schon, der hat sich mal da in einer Stunde von Wahrheit und Klarheit so geäußert. Also meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hier verstanden haben, was ich hier ausgeführt habe, dann muss ich etwas falsch gemacht haben. Es geht nicht ums Verstehen, es geht ums Verklausulieren, um das Verschleiern. Und da werden dann auch Begriffe kreiert, meinetwegen für Geldschöpfung aus dem Nichts und für den Geldhahn aufdrehen und den Wirtschaftskreislauf und die Finanzmärkte mit diesem aus dem Nichts geschöpften Geld zu überfluten. Das nennt man dann seit einigen Jahren Quantitative Easing. Also mengenmäßige Erleichterung. Ja, wer wird denn da erleichtert? Wem wird denn was erleichtert? Es wird der Fed erleichtert, den Geldhahn bis zum geht nicht mehr aufzudrehen und wie gesagt, das reinzufluten auf dem Weg über Kredite, nicht einfach so. Also darüber die Verschuldung auch des Staates in die Höhe zu treiben und auch anderer Teile der Wirtschaft. Und dafür, mit Ausnahme der letzten Jahre, wo das Zinsniveau ganz runtergegangen ist, aber über fast 100 Jahre immer wieder Zinsen zu einzutreiben. All das ist in den Händen der Fed, Quantitative Easing, und das kürzt man dann ab, QE1. Also auf gut Deutsch, das erste Mal den Geldhahn aufdrehen. QE2, das zweite Mal den Geldhahn noch mehr aufdrehen. Und QE3, das dritte Mal den Geldhahn aufdrehen. Und mittlerweile, das ist ein Thema, was ich in anderen Zusammenhängen behandelt habe, öfter und ausführlich, strömt dieses Geld ja gar nicht mehr, auch nicht über den Staat unbedingt als Nachfrage in die Realwirtschaft und schafft dort dann eben auch Anreiz zur Produktion und Wirtschaftsankurbelung, sondern in immer stärkerem Maße ist das ja geströmt in die spekulativen Finanzmärkte und hat dort dann das Kursniveau in Höhen getrieben, die mit der Realität immer weniger zu tun gehabt haben, bis hin zu dem Platzen der Spekulationsblase. Also das sind so ein paar Andeutungen, zu allem gäbe es viel mehr zu sagen und zu schreiben. Ich habe auch in meinem Buch Der Tanz um den Gewinn ein längeres Kapitel mit der Überschrift Börsenfieber und kollektiver Wahn, und da sind diese Zusammenhänge da ausführlicher dargestellt und abgeleitet. Jedenfalls ist es eigentlich mit einem gewissen Abstand betrachtet eine Ungeheuerlichkeit, dass die Zentralbank eines so großen Landes- und Wirtschaftsraumes, also wie die Fed, dass sie im Wesentlichen in privaten Händen eine Oligarchie, eine Finanzoligarchie ist bis heute, die sich nicht in ihre Karten gucken lässt. Da könnte man noch fragen, ja, aber warum senkt die denn dann den Zins jetzt quasi auf null in den letzten Jahren? Ist das denn dann noch in ihrem Sinne? Sie flutet auf diese Art und Weise ja weiterhin und dann eben mit billigem Geld weiterhin den Wirtschaftskreislauf mit immer mehr Geld. Und das ist wiederum etwas, wovon ihre Banken, also die Banken, die Großbanken, die die Fed tragen, profitieren. Also sie verrichtet sozusagen Dienstleistungen für die sie tragenden Großbanken, die alle ausnahmslos in privaten Händen sind. Ja, dagegen hat ja nun der Ron Paul sehr stark argumentiert, das habe ich in einem anderen Interview ausführlicher abgeleitet. Ron Paul ist ein Kongressabgeordneter in den USA, sehr mutig. Er ist bei den Republikanern, das kann man eigentlich nicht so richtig auf eine Reihe bringen. Er wollte ein paar Mal Präsidentschaftskandidat werden oder als solcher gekürt werden bei den Republikanern, ist aber immer ausgebremst worden. Und er hat also eine Reihe von Reden und Veröffentlichungen und so weiter in die Welt gebracht, auch zu dem Thema US-Notenbank. Ja, und also befreit die Welt von der US-Notenbank, warum die Federal Reserve abgeschafft werden muss. Das, was ihm als Alternative vorschwebt, das teile ich nicht so. Er würde gerne zur Goldwährung zurückkehren. Ich halte das für einen Mythos, dass die Goldwährung so funktionsgerecht gewesen wäre in der Geschichte. Dazu habe ich auch längere Ausführungen in meinem Buch Der Nebel um das Geld, nämlich diesen Mythos der Goldwährung. Auch diese abstrakten Theorien, als würde sich auf der Grundlage von Goldwährung alles wunderbar zum Besten aller regulieren. Da gibt es ganz andere Argumente, die also dagegen sprechen und auch historische Erfahrungen. Da will ich mal jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber auch wenn ich mit Ron Paul nicht übereinstimme in den Alternativen, in der Diagnose der Rolle der Fed, stimme ich mit ihm überein. Es ist unglaublich, dass dieser Tatbestand so tabuisiert wurde. Und immer noch tabuisiert wird. Und dass man bis heute sich darauf einstellen muss, wenn man das anspricht und sagt, die Fed in privater Hand ist höchst problematisch und da gehört was anderes an die Stelle, muss man riskieren, gleich den Stempel Antisemit und Antisemitismus aufgedrückt zu kriegen. Das ist so vollkommen daneben, wo eben die Schrecken und das Erschrecken von Milliarden von Menschen, ob der Verbrechen des Nationalsozialismus, also gegen die Juden und Holocaust, dieses Entsetzen wird missbraucht, um solche Strukturen wie die der Fed aus dem Rampenlicht rauszunehmen, sozusagen im Dunkeln zu belassen. Aber sie gehören ans Licht, da gehört sozusagen hinterfragt und aufgedeckt, was da eigentlich für Strukturen und eben sehr starke Machtstrukturen auch darin vorhanden und verborgen sind.